Die Überwachung der Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen ist eine der wichtigsten Aufgaben nationaler Gesundheitsbehörden. Sie soll gewährleisten, dass Nebenwirkungen schnell erkannt und bewertet werden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und Vertrauen in Impfkampagnen zu stärken. Doch aktuelle Enthüllungen legen ein erschreckendes Bild über die Überwachungsarbeit des Paul-Ehrlich-Instituts nahe. Weder das beworbene SafeVac 2.0 App-Monitoring noch die Auswertung der Krankenkassendaten erfüllen offenbar die gesetzlichen und wissenschaftlichen Anforderungen. Gleichzeitig werfen Berichte über methodische Schwächen bei den Zulassungsstudien sowie massive Untererfassung von Impfnebenwirkungen Fragen zur Eignung und Transparenz dieser Sicherheitsinstrumente auf. Zu dieser Erkenntnis kommt der freie Journalist und Autor Bastian Barucker, der mit einem presserechtlichen Eilverfahren verlangte, dass das Paul-Ehrlich-Institut PEI die Daten der SafeVac 2.0-App offenlegt. Darüber spreche ich mit ihm heute. Ich grüße Sie, Herr Barucker.
Hallo.
Was war die ursprüngliche Rolle der SafeVac 2.0-App?
Also die SafeVac 2.0-App ist, wie gesagt, eine zweite Version einer App, die es schon mal gab und was man dann weiterführen wollte. Und man sollte und wollte damit eigentlich eine aktive Pharmakovigilanz betreiben. Das bedeutet eine aktive Überwachung von Nebenwirkungen oder Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen zur Corona-Impfkampagne.
Diese Daten, die wurden nicht transparent kommuniziert, deshalb haben Sie ein presserechtliches Eilverfahren angestrebt. Wie hat das Paul-Ehrlich-Institut darauf reagiert?
Genau, also das Paul-Ehrlich-Institut hat erstmal auf die normalen Presseanfragen, die ja eigentlich zu beantworten wären, ausweichend reagiert und war nicht in der Lage, uns, mir mitzuteilen, wie viel Verdachtsfallmeldungen es denn überhaupt gab. Obwohl, das muss man hier vielleicht nochmal sagen, die Datenerhebung ist schon seit Ende 2023 abgeschlossen. Und nachdem dann nur ausweichende Antworten kamen, ging es also vor Gericht. Und vor Gericht ist es jetzt so, dass sozusagen Schriftsätze ausgetauscht werden, die die Position darlegen, damit dann irgendwann, jetzt noch nicht final, die Richterin entscheidet, ob der Auskunftsanspruch denn jetzt beantwortet wurde oder nicht. Aber in diesen Schriftsätzen legte sozusagen das Paul-Ehrlich-Institut auch dar, dass die SafeVac-App vielleicht gar nicht so aussagekräftig ist, wie sie mal beworben wurde.
Was sind denn die konkreten Ergebnisse, die Ihnen bis jetzt vorliegen?
Genau, also die SafeVac-App-Daten, für wie viele Verdachtsfälle an Nebenwirkungen eigentlich gemeldet wurden, kennen wir leider nicht. Es ist aber so, dass es einen Hacker gibt aus Holland, der sich mit der Europäischen Datenbank beschäftigt hat, die eigentlich alle Verdachtsfallmeldungen speichert. Auch das PEI ist verpflichtet, innerhalb von 15 bzw. 90 Tagen dort alle Nebenwirkungen hinzumelden. Und da, das ist im Graubereich, da finden jetzt auch spannende Sachen statt. Die EMA hat ihn angeschrieben und dazu aufgefordert, das nicht zu veröffentlichen. Fand er aber ein Kürzel, was auf die SafeVac-App hinweist und einen Datensatz von ca. 57.000 Meldungen. Und die SafeVac-App hatte 740.000 Mitglieder oder Anwender. Das wäre also ein enorm hoher Satz. Und das Paul-Ehrlich-Institut kann und will weder diese Zahl leugnen oder sozusagen bestreiten oder bestätigen, sodass die im Raum steht, aber noch nicht bestätigt ist. Was wir aber aufgrund einer kleinen Anfrage wissen, ist, dass in den Daten der SafeVac-App 0,5% der Fälle einen Verdacht auf schwerwiegende Nebenwirkungen hatten. Und das ist eine hohe Zahl, 0,5%.
Das ist also das, was im Moment vorliegt. Welche Daten fehlen Ihnen jetzt noch, um hier ein Gesamtbild zu bekommen?
Na, es fehlt überhaupt eine offizielle Auswertung. Also das Paul-Ehrlich-Institut hat keine Auswertung dieser Studie vorgelegt, obwohl sie nach gewissen Richtlinien, die gelten, verpflichtet ist, innerhalb einem Jahr das zu tun. Das wäre also Ende 2024 gewesen. Jetzt haben wir fast Ende 2025. Wir wissen also weiterhin nicht, wie viele Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen durch die App gemeldet wurden. Wir wissen mittlerweile, dass da nur eine Person dran arbeitet und wir wissen, dass sie immer wieder sagen, ja, wir werten noch aus und jetzt werten wir noch die Auswertung aus. Und was jetzt aber interessant ist, was im Verfahren passiert ist, dass sie wie zurückrudern, was diese App überhaupt kann und was die Daten überhaupt aussagen können.
Was kann denn die App respektive, was kann sie nicht? Wofür war sie vorgesehen oder eben nicht vorgesehen?
Genau, also das ist jetzt auch der Knackpunkt meiner Recherchen, weil die Zahlen ja noch nicht so valide sind, aber diese App wurde einfach der Bevölkerung vorgestellt als eine aktive Überwachung. Also da gab es so Sätze wie, ja, wir können dann tagesaktuell Alarmsignale oder Trends erkennen und können dann hinwirken auf eine bessere Überwachung oder wir können Maßnahmen ergreifen. Es wurde dieses Bild vermittelt, wir sind ganz nah dran am Geschehen. Jetzt wissen wir schon mal, dass die Daten ewig lang brauchen, um überhaupt ausgewertet zu werden. Wir wissen auch, dass das PAI die Nebenwirkungsverdachtsfälle nicht fristgerecht gemeldet hat. Also sie haben zugegeben, dass sie gar nicht alle Verdachtsfälle der Europäischen Datenbank gemeldet haben. Das ist ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, weil das müssen sie eigentlich tun. Und ich kann mir vielleicht ein Zitat bringen, welches mich aus dem Schriftsatz des PAIs doch wirklich schockiert hat. Da sagen sie, ich zitiere mal, wie auch das Spontanmeldesystem, dient die SAFAC 2.0-Studie nicht dazu, konkrete Häufigkeiten des Auftretens von Nebenwirkungen zu ermitteln. Und diese Funktion aber, das ist ja die amtliche Aufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts, diese Funktion wurde aber beworben und propagiert den Menschen, die sich impfen lassen haben und dachten, ach, das Paul-Ehrlich-Institut guckt so total zeitnah, ob es irgendwelche Risikosignale gibt.
Also die App, wenn man das jetzt zusammenfasst, war nicht dafür vorgesehen, dieses Monitoring zu machen, gemäß dem PAI. Die Daten wurden nicht kommuniziert oder weitergeleitet an die zuständigen Behörden. Hat wenigstens die gesetzlich verpflichtende Auswertung der anonymisierten Krankenkassendaten geklappt?
Genau, bis heute hat diese nicht geklappt. Das PAI hat dazu keine Veröffentlichung gebracht. Ich habe dann aufgrund meiner Recherche mal überall angefragt, wie eigentlich der Stand ist. Und die Krankenkassen haben mir mitgeteilt, dass sie diese Daten von Anfang an, wie sie auch laut Infektionsschutzgesetz seit Herbst 2020 verpflichtet sind, überliefert haben. Es ist aber so, dass diese Daten zuerst beim RKI landen und das RKI es dann dem PAI gibt. Das RKI wiederum hat mir gesagt, dass sie das weitergereicht haben. Es gab Probleme mit Schnittstellen, dass man Daten nicht irgendwie gut transferieren konnte. Und wiederum hat das PAI jetzt gerade kürzlich erst mitgeteilt, dass sie erst seit Frühjahr 25 die Daten vollständig haben und jetzt erst mit der Auswertung beginnen. Also wir haben hier verschiedenste widersprüchliche Aussagen, wer eigentlich die Daten hat, wer sie nicht hat, wer sie verarbeiten kann und wie da eigentlich der Stand der Dinge ist.
Das ist der Glaubwürdigkeit der offiziellen Berichte und Aussagen nicht unbedingt zuträglich. Welche Erkenntnisse zur Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen haben unabhängige Studien oder Experten geliefert?
Genau, also in diesen Schriftsätzen mit dem PAI stellt sich halt raus, das Spontanmeldesystem ist nicht geeignet, SafeVac ist nicht geeignet, die Krankenkassendaten werten wir nicht aus. Aber was wirklich geeignet ist, laut PAI, sind ja die Zulassungsstudien der Impfstoffe. Die sind wirklich dafür da, Alarmsignale zu detektieren. Jetzt haben wir hier bei den Corona-Impfstoffen ja bedingte Zulassungen gehabt. Und als sich ein unabhängiges Team von Wissenschaftlern rund um den Pharmazieprofessor Peter Doshi diese Zulassungsstudien angeguckt hat, fand er eben eine schwere Nebenwirkung auf 800 Impfungen. Das ist ein unfassbarer Wert. Er selber sagte, sowas müsste sozusagen sofort vom Markt genommen werden eigentlich. Wir haben noch ein paar andere Erhebungen, wo wir auf eine schwere Nebenwirkung auf 1250 kommen. Herr Mattes von der Charité hat da Sachen gemacht, die aber nicht so gut sind wie die Auswertung der Zulassungsstudien, weil diese war ja sozusagen eine placebo-randomisiert kontrollierte Studie und die hatte allein schon Alarmsignal. Wir können vielleicht, weil wir gerade über die Krankenkassendaten gesprochen haben, es gab eine Krankenkasse bzw. einen Krankenkassenchef, der sich gemeldet hat zu diesen Daten. Er hat sie nämlich selber ausgewertet. Das war der Herr Schöfbeck von der BKK Provita und der fand heraus, dass 4-5% der 11 Millionen versicherten Daten, die er analysiert hat, zu einer ärztlichen Behandlung nach oder kurz nach der Impfung mussten. Das wäre auch eine unfassbare Zahl. Er wurde dann fristlos entlassen, kurz bevor er sich mit dem PAI treffen wollte, um über diese Daten zu sprechen.
Welche Folgen hat diese mangelhafte Sicherheitsüberwachung für die öffentliche Gesundheit jetzt und auch das Vertrauen der Bevölkerung?
Genau, also da gibt's auch einen Satz in dem Schriftsatz des PAI, der unglaublich ist. Da sprechen sie nämlich davon, dass sie nichts dafür können, wenn die Leute eine gefühlte Erwartungshaltung dieser App gegenüber haben. Als würden die Leute sich das ausdenken, obwohl ja das PAI gesagt hat, wir machen aktive Pharmakovigilanz mit dieser App. Das bedeutet also, die Leute werden hier enttäuscht sein und enttäuscht werden, wenn sie merken, dass sie mitgemacht haben, in dem Glauben, hier wird alles sicher überwacht und dann ist es gar nicht so. Das Bundesgesundheitsministerium hat mir mitgeteilt, dass die SafeVac-Daten sowieso nicht aussagekräftig sind. So, und wenn ich also so getäuscht werde als Impfling oder als Mensch, der sich impfen lassen möchte, dann wird mein Vertrauen in diese Behörden stark sinken. Das können wir auch mittlerweile schon messen. Die STIKO, die Ständige Impfkommission in Deutschland, weiß das schon, bespricht das auch schon lange und lädt Kommunikationswissenschaftler und Verhaltenswissenschaftler ein, damit sie besser kommunizieren jetzt, anstatt zum Beispiel einfach solidere Datenbasen zu liefern, damit sozusagen die Öffentlichkeit sieht, ah, da wird transparent und solide gearbeitet.
Also die STIKO hat Hinweise darauf, dass sich die Leute nicht mehr so gerne impfen lassen. Betrifft das jetzt die Covid-19-Impfungen oder generell Impfungen?
Generell. Also das Vertrauen in Impfungen ist sozusagen gesunken. Das hat Frau Beetsch, die ja bekannt ist als sozusagen Verhaltenswissenschaftlerin in der Corona-Krise, die war dann auch mal in der STIKO, hat es da auch benannt. Und wir sehen einen Abfall auch europaweit in das Vertrauen in Impfungen, speziell natürlich in die Corona-Impfungen, weil die mit so vielen Alarmsignalen und so viel Intransparenz verbunden sind.
Ja, und es wird ja auch nicht über die Nebenwirkungen gesprochen. Also sie werden ja auch mehr oder weniger abgetan. Die Menschen, die mit Nebenwirkungen dieser Impfungen in ärztliche Behandlung gehen, die werden nicht ernst genommen. Das ist ja wohl heute noch so.
Das ist heute noch so. Und hier ist auch was ganz Wichtiges zu sagen, weil natürlich die Gerichte beim Pai nachfragen und fragen, wie ist denn das Risikoverhältnis oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Und wenn dann das Pai antwortet, aber eigentlich gar keine soliden Daten hat, dann haben wir hier sozusagen eine ganz schwierige Lage in der Bewertung. Wir wissen auch, dass das Pai WHO-Algorithmen benutzt, um Verdachtsfälle zu bewerten. Ist es nun wirklich so oder ist es nicht so? Und Herr Psychotek, der ehemalige Präsident, meinte auch am Anfang der Impfkampagne, zum Beispiel das Zitat, Impfungen verursachen keine Todesfälle, Zitat Ende. Und das ist natürlich eine enorme Aussage, weil natürlich Impfungen auch Todesfälle verursachen können.
Ja, das ist eine ähnliche Aussage wie zu Beginn. Die Impfungen sind sicher und nebenwirkungsfrei. Das war ja auch eine Aussage, die man gemacht hat. Was müsste sich denn ändern, um die Impfstoffsicherheitsüberwachung in Deutschland zu verbessern und transparenter zu machen?
Also hier in dem Fall habe ich auch mit Experten darüber gesprochen, ist ganz klar, es gibt in Deutschland eine nationale Kohorte, das sind 400.000 Menschen, die eigentlich bereit sind, medizinische Daten zu liefern. Man hätte also von Anfang an dort zwei Gruppen machen können und wirklich aktiv nachfragen können, wie geht's dir, wie ist dein Stand, wie ist dein gesundheitlicher Stand und hätte nachverfolgen können, ob da jetzt Alarmsignale auftauchen. Das wäre alles möglich gewesen. Das heißt, man braucht eine aktive Erfassung, kein passives System, wo ein Arzt ohne bezahlt zu werden, Zeit aufwenden muss, um etwas zu melden. Weil das ist das passive System und das funktioniert nicht, das haben wir jetzt nicht angesprochen, aber das Spontanmeldesystem hat eine enorme Untererfassung. Manche sagen, nur 6% eigentlich der Nebenwirkungen werden gemeldet, weshalb das Spontanmeldesystem so nicht funktioniert. Es bräuchte also aktive Zusatzelemente oder Instrumente, wie die SafeVac-App eigentlich gedacht war. Und dann müsste man jetzt aktuell in diesem Fall wirklich gucken, ob das Pi in irgendeiner Form politisch beeinflusst ist, warum die nicht in der Lage sind, diese ganz normalen Daten auszuwerten, zu veröffentlichen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also man müsste wirklich gewährleisten, das Pi arbeiten die da wissenschaftlich fundiert. Wir haben jetzt schon gehört, dass sie das Arzneimittelgesetz teilweise nicht beachten. Das kann natürlich überhaupt nicht sein, wenn es darum geht, dass Menschen dem Pi vertrauen sollen. Dann kann man so nicht arbeiten.
Weiß man, warum so wenige Nebenwirkungen gemeldet werden? Gibt es da Hinweise darauf?
Die Untererfassung hat viel damit zu tun, dass ein Arzt oder wer auch immer sich die Zeit nehmen müsste, völlig ohne dafür Geld zu bekommen, das alles einzutragen. Und das ist natürlich ein großer Hinderungsgrund. Und natürlich würde, das sind aber eher als Mutmaßung, wird damit reinspielen, dass Impfungen generell unbedingt als nebenwirkungsarm kommuniziert werden sollen, damit das Vertrauen in Impfungen generell nicht sinkt. Ich habe ja in meinem Artikel auch einen ehemaligen Pai-Mitarbeiter, Dr. Klaus Hartmann, zitiert, der für die Impfstoffüberwachung zuständig war, der das sozusagen so formuliert, dass das Pai hat sich da so Instrumente geschaffen, die eben gar keine Alarmsignale detektieren können, damit sie dann wiederum sagen können, Impfungen sind nebenwirkungsarm. Das hat er schon 2017 oder 2018 in die Kamera gesagt, dann ging es um einen anderen Impfstoff. Das heißt, es liegt hier so ein Verdacht nahe, dass da Instrumente sind, die eigentlich nicht wirklich dienlich sind. Und diese Instrumente müsste man dann verändern oder neue schaffen, damit wirklich die Bevölkerung weiß, hier passt jemand richtig gut auf, ob die Medikamente, die zugelassen werden, ob die sicher sind.
Was sind nun Ihre nächsten Schritte?
Genau, also ich bemühe mich jetzt weiterhin und sehr eifrig und da gibt es auch gerade sehr, sehr wichtige Entwicklungen darum, Protokolle vom Pi zu bekommen, wo sich die zuständige Behörde oder die zuständige Abteilung getroffen hat, die Abteilung Pharmakovigilanz. Die müssen sich ja wöchentlich getroffen haben während der Corona-Impfkampagne und müssen sich ausgetauscht haben über Alarmsignale, über Verdachtsfälle. Und ich hätte gerne diese Protokolle, um einzusehen, was haben die dort besprochen? Weil die RKI-Protokolle haben uns gezeigt, dass die Experten im RKI völlig andere Einschätzungen hatten als die Politik. Die Politik aber sagt, wir verlassen uns auf die Wissenschaft. Es könnte jetzt hier genauso sein, dass die Experten im Pi völlig andere Einschätzungen getroffen haben und wir aber davon nichts wissen, weil vielleicht die Leitung des Pi oder Politiker andere Dinge formuliert haben. Deshalb will ich da mehr Transparenz schaffen und diese Protokolle bekommen.
dann ist es ja gut möglich, dass wir demnächst wieder sprechen könnten über ihre Entwicklungen. Der freie Journalist und Autor Bastian Barucker über sein presserechtliches Eilverfahren zur Offenlegung der Daten der SafeVac 2.0 App. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Barucker.
Vielen Dank.